Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir Ihnen zwei neue Bücher vorstellen, Erzählungen der US-Amerikanerin Diane Oliver aus den 1960er Jahren und Reisereportagen der russischen Revolutionärin Larissa Reisner aus den 1920er Jahren, werfen wir einen Blick auf die Nominierten für den diesjährigen Deutschen Sachbuchpreis. Jedes Jahr wird er von der Stiftung Buchkultur und dem Deutschen Börsenverein verliehen. 225 Bücher waren eingereicht, 8 davon hat die Jury ausgewählt und die Titel dieser 8 wurden heute bekannt gegeben. Ich habe meinen Kollegen Christian Raphansel aus der Sachbuchredaktion von Deutschlandfunk Kultur gebeten, diese Auswahl einzuschätzen. Willkommen, Christian Raphansel.
Hallo, guten Tag.
Was ist denn das für eine Liste?
Das ist eine Liste mit 8 Titeln, die einerseits, finde ich, sich mit den drängenden Gegenwartsthemen beschäftigen, also aktuelle Politik, der Zustand der Demokratie in Deutschland, Zulauf zur AfD, aber auch zu dieser ja verkorksten Debattenkultur, die wir haben. Das zweite aktuelle Thema natürlich der Nahostkonflikt, das ist prominent besetzt mit einem Buch des Historikers Moshe Zimmermann. Dazu kommen dann noch historische Themen, das Stauffenberg-Attentat, das ist trotzdem, obwohl es ein historisches Buch ist, sehr gegenwärtig erzählt. Es geht nämlich darum, wie direkt nach dem Krieg das zu ja so einem Mythos, die guten Deutschen aufgebaut wurde, also so eine Alibi-Funktion erfüllt hat. Das sind einmal so diese aktuellen, drängenden Themen. Dann gibt es aber auch ein Buch zum Beispiel über Müll, über die schmutzige Geschichte der Menschheit und ein Buch über Nofret Tete und ihre globale Karriere. Das sind dann jetzt so Bücher, die sind auf den ersten Blick nicht ganz so drängend, haben aber auch was über unsere Gegenwart zu erzählen. Ich nenne die jetzt also nicht alle 8 im Einzelnen, die Autoren, die Titel, aber insgesamt würde ich sagen, es ist breit thematisch aufgestellt mit teils auch prominenten Namen.
Sie erwähnen Nofret Tete, global ist da im Untertitel, damit holen wir dieses Buch in die Gegenwart und geben ihm eine Bedeutung. Ist das denn jetzt etwas, was man zwangsläufig auswählen muss?
Ich glaube nicht. Tatsächlich, das ist eins der Bücher, wo ich sage, da bin ich auch selber überrascht. Aber, also Sebastian Konrad hat über Nofret Tete geschrieben, es ist eben kein reines Kunstliebhaberbuch, sondern erzählt anhand von Nofret Tete so eine Geschichte der westlichen Aneignung dieser Büste und auch der ägyptischen Antike insgesamt, weitet das Thema dann aber global und ist deshalb ein wirklich schönes Beispiel dafür, wie man eine oft akademisch geführte Debatte unfassbar plastisch und gut beschreiben kann. Deswegen, ich war überrascht, finde aber durchaus, man kann das mit auf diese Liste setzen, aber es hat natürlich nicht dieses ganz Drängende wie die anderen. Also wie gesagt, ich habe mich wirklich so gefragt, irgendwie so, was werden die wohl nominieren in diesem Jahr, wo wir so große Themen haben, die alles dominieren, sei es Nahost, sei es natürlich nach wie vor die Klimakrise etc. Wir haben Europawahlen, Zustand der Demokratie, die kann ich so nennen. Und dann hat das so ein bisschen was, diese Liste von als hätten die sich für die Methode Checkliste entschieden. Ne? Also Moshe Zimmermann habe ich vorhin genannt, Nahost, check. Dann Klima, es geht um Jens Beckert, der ist mit da drauf und er erklärt in seinem Buch, warum wir eigentlich die Klimakrise immer noch nicht ordentlich bekämpfen, obwohl wir es alle besser wissen. Check. Die Demokratie mit Christina Morin, die hat so über diese verpassten demokratischen Chancen rund um die Wiedervereinigung geschrieben. Check. Und dann hatten wir auch noch das Kantjahr. Ne? Also auch natürlich gehört auch noch ein dickes Kantbuch drauf. Check.
Moshe Zimmermann, muss ich auch nochmal nachfragen. Nahostkonflikt, die Bücher, die eingereicht wurden. Bis wann hat man diese Bücher denn geschrieben? Sind das Bücher aus dem vergangenen Jahr?
Das sind teilweise tatsächlich, ich habe auch ein bisschen verwundert mir die Augen gewischt, weniger bei Moshe Zimmermann als vielmehr zum Beispiel bei dem Kant-Buch. Markus Wilacek, das kam nämlich im letzten August schon raus. Insgesamt 3 der 8 Bücher sind aus dem letzten Jahr, also knapp die Hälfte. Das deckt sich ein bisschen mit meinem Empfinden, dass wir es in diesem Frühjahr eher mit einem nicht ganz so starken Jahrgang zu tun haben. Ich finde es aber auch schön, dass die sich frei machen und wirklich sagen, wir nehmen jetzt die einfach so am besten auch handwerklich als Bücher sind. Denn das ist, so sehr diese Liste thematisch vielleicht auseinanderfällt, sie hat trotzdem eine Handschrift, nämlich die klare Entscheidung für gut geschriebene Sachbücher, die wirklich was recherchiert haben, die das gut vermitteln, die sich nicht an ein Fachpublikum richten. Also der Jurysprecher Stefan Koldehoff, unser Kollege hier auch im Deutschlandfunk, der hat auch heute früh schon im Programm gesagt, das ist ein Sachbuchpreis, kein Fachbuchpreis. Und diese Handschrift, die merke ich da ganz klar, also bei Wilacek, deswegen hatte ich den gerade als Beispiel genannt, das ist das älteste von diesen, weil es vor einem Jahr schon rausgekommen ist, aber trotz dieser Dutzende Titel jetzt, ich habe auch nochmal meine Kollegin aus der Philosophie-Redaktion gefragt, die sagte auch, ja, also wenn man ein Buch dieses Jahr lesen kann zu Kant, dann sollte man dieses nehmen.
zwei Bücher
auf der Liste standen auch für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse schon auf der Liste, nämlich Molina und Beckert. Bringt das eigentlich diese beiden Preise in irgendeine Verbindung?
Ich war erstmal überrascht. Auch da wieder ahne ich so ein bisschen das schwache Frühjahr. Das sind einfach beides richtig starke Titel. Ich gönne es beiden, dass sie zweimal nominiert waren oder sind. Jens Beckert, Verkauf der Zukunft. Ich habe den vorhin schon genannt. Das ist dieses, warum wir eigentlich nicht gegen die Klimakrise ordentlich kämpfen, obwohl wir es besser wüssten. Und eben Christina Molina, 1000 Aufbrüche. Das ist dieses über die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Also zwei wirklich starke Bücher, finde ich. Beide haben in Leipzig nicht gewonnen. Insofern eine gute Gelegenheit, sie hier nochmal draufzustellen, weil Sie fragen nach dem Verhältnis dieser beiden Preise. Leipzig hat sich in den Jahren mehr und mehr dahin entwickelt, dass das überraschende, teilweise fast abseitige Titel sind, die da gelanden auf dieser Nominierungsliste und die dann am Ende auch gewinnen. Also jetzt in diesem Jahr hat Tom Holert gewonnen, circa 1972, Gewalt, Umwelt, Identität, Methode. Das ist der Titel. Man merkt an dem Titel schon, ganz schön sperrig das Ding. Ich glaube, der hätte bei dem Deutschen Sachbuchpreis keine Chance, aber das ist so die einzige Verbindung zwischen den beiden. Der Deutsche Sachbuchpreis an sich ist weniger die Überraschungsliste, sondern die haben es auch in diesem Jahr wieder geschafft. Wenn ich bei den aktuellen Debatten mitreden will, ich finde zu jedem Thema eigentlich ein Buch, mit dem ich bestens bedient bin.
Also, ich verstehe Sie jetzt so, eine Checkliste zu allem etwas, Müll, Kant, verkaufte Zukunft, 1000 Aufbrüche, alles ist dabei, aber insgesamt doch ein Plädoyer dafür, dass das eine gute Liste ist, mit der man etwas anfangen kann und wo man weiterkommt, wenn man die Titel liest.
Ich finde das so, ja, tatsächlich. Es hat ein bisschen dieses Checklistenartige, man könnte das so ein bisschen böse sehen und sagen, naja gut, damit bin ich für jeden Party-Smalltalk gerüstet. Ich meine das aber ganz ehrlich. Es schaffen ja nicht alle so wie wir, die wir beruflich lesen, derartig viele Bücher zu schaffen. Und hier hat man 8 Bücher, mit denen ist man wirklich gut gerüstet für die Gegenwart.
Christian Rabhansel, danke für diese Einschätzung.
Gerne.
Christian Rabhansel zu den Nominierten für den diesjährigen Sachbuchpreis. Diane Oliver wurde 1943 im US-Bundesstaat North Carolina geboren. In ihren Texten schreibt sie über das Leben der schwarzen Bevölkerung in den 1950er und 60er Jahren in den Südstaaten. Sie selbst kam 1966 im Alter von nur 22 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben. 4 Texte hatte sie bis dahin veröffentlicht, 2 sind posthum erschienen. Nun kommt zeitgleich in Deutschland, Großbritannien und den USA ein Band mit ihren Kurzgeschichten heraus. Nachbarn heißt er. Nora Karches hat ihn gelesen.
Wenn man bei einer 22-jährigen Autorin einen Satz, 2 Figuren, 3 Ideen im Kopf behält, dann ist das bereits viel. Denn in der Regel braucht Literatur Zeit, bis sie reift. Wie kann man so jung sein und so souverän mit Sprache umgehen? Und wie ist es möglich, in diesem Alter Figuren zu erschaffen, aus denen eine solche Lebenserfahrung spricht? Das sind Fragen, die man sich stellt, sobald man Diane Olivers Stories liest. Die Schriftstellerin Tyari Jones hat das Nachwort geschrieben. Sie sagte in einem Interview auf BBC 4,
you know, Morrison was born in 31, which is about
Toni Morrison ist Jahrgang 1931, also gut 10 Jahre älter als Diane Oliver. Und Alice Walker ist so alt wie sie. Oliver wäre also Teil dieser aufregenden Renaissance schwarzer Frauen geworden. Und vermutlich hätte sie vor Morrison veröffentlicht. Sehr blaue Augen ist erst 1970 erschienen. Dann wäre sie zur Wegbereiterin für uns alle geworden. Ihre Figuren erwecken den Eindruck, als lebten sie tatsächlich in der echten Welt. Menschen, die zufällig auf die Seiten eines Buches geraten sind.
They felt like real people who happened to be on a page.
Eine dieser Figuren ist Libby. Eine Mom of 5, 5 Kinder, der Ehemann steckt wer weiß wo. Es ist frappierend, wie plastisch Diane Oliver vom prekären Leben dieser schwarzen Frau in den Südstaaten erzählt. Wie sie über die Erfahrung von Mutterschaft schreibt, die sie nie gemacht hat, da sie zu früh verstorben ist. Als Libbys Tochter eine Impfung braucht, muss sie zu Fuß in die Ambulanz und alle Kinder mitnehmen.
Mama, flüsterte George Frederick. Wann halten wir endlich an und machen eine Pause?
Schweiß lief ihm in kleinen Rinnsalen zwischen den Haarsträhnen auf die Stirn und ihr fiel auf, dass seine Haare geschnitten werden mussten. Wo ist deine Mütze, George Frederick?
Weiß nicht, er zuckte die Schultern. Hab sie nicht gefunden, als wir los sind.
Libby sah ihn streng an, schwang das Baby über ihre Schulter und zog ihm zum Schutz vor der Sonne das alte, geblümte Häubchen übers Gesicht. Wenn Frederick seine Mütze aufhätte, würde wenigstens keiner merken, dass seine Haare geschnitten werden mussten.
Aus den Texten spricht Diane Olivers Bewusstsein um die gesellschaftspolitische Situation im Amerika der 1960er, als die Rassentrennung zwar illegal, aber die Vorurteile noch tief verwurzelt waren. Dennoch sind ihre Figuren keine Freiheitskämpfer und Bürgerrechtlerinnen. Es sind ganz normale Menschen, die oft nichts anderes als ein ruhiges Leben wollen. Das zeigt die Titelerzählung. Nachbarn heißt diese, und sie ist eine Variation der wahren Geschichte von Ruby Bridges, die 1960 am Tag ihrer Einschulung von US Marshals begleitet wird. Erst kurz zuvor hat der Bundesstaat Louisiana die Segregation an Grundschulen aufgehoben. Auch Tommy soll als erstes schwarzes Kind auf eine Schule der Weißen gehen. Doch das Bild, das Diane Oliver von dem verängstigten Sechsjährigen zeichnet, steht in starkem Kontrast zu dem ikonischen Foto von Ruby Bridges, die tapfer lächelnd in die Kamera blickt. Als in der Nacht vor der Einschulung Unbekannte eine Brandbombe auf ihr Grundstück werfen, ringen seine Eltern um eine Entscheidung.
Ellie blieb an der Tür stehen und hörte den beiden zu. »Ich denke immer daran«, sagte ihr Vater schließlich, »dass die Polizisten den ganzen Tag bei ihm sind. Im Schulgebäude können sie ihm nichts tun, ohne ein paar ihrer eigenen Leute zu erwischen.« »Aber er ist dort ganz allein«, sagte ihre Mutter leise. 100 Polizisten können doch nicht die einzigen Freunde eines kleinen Jungen sein.«
»Was die Integration kostet, welche moralischen Konsequenzen es hat, ein sechsjähriges Kind in eine feindliche Umgebung zu schicken, das macht Diane Olivers Geschichte erfahrbar. Tommys Eltern stehen vor einem Dilemma: für gesellschaftlichen Fortschritt eintreten oder der Sorge um ihr Kind nachgeben. Die Menschenmenge, die Ruby Bridges an ihrem ersten Schultag ausbuhte, und das Klassenzimmer, in dem die Sechsjährige allein sitzt, weil die Eltern der anderen Kinder sie aus Protest nicht in die Schule geschickt haben, sind auf dem berühmten Foto nicht zu sehen. Alle Geschichten von Diane Oliver haben die psychische Dimension von Rassismus zum Gegenstand. Sie erzählt von einer schwarzen College-Studentin, die beginnt, Nachspeisen in ihrer Kammer zu verstecken und dann schließlich sich selbst. Es geht um eine Mixed-Race-Beziehung. Eine Geschichte überrascht mit einem Horror-Movie-Twist. Dazu ein Text, der sich liest wie der formal ambitionierte Versuch, ein Gefühl von Gleichzeitigkeit in der Literatur darzustellen. Auch wenn nicht alle Geschichten gelungen sind, so überzeugen die besten Texte durch ihre literarische Qualität, nicht durch ihr Thema. Gerade weil Diane Oliver diese Kurzgeschichten als sehr junger Mensch schrieb, ist das Leben ihrer jüngeren Figuren für sie so lebendig. Sie ist keine Autorin, die aus der zeitlichen Distanz auf ihre Kindheit und Jugend zurückblickt. Sie hält fest, was sie unmittelbar erlebt und wird so zu einer Zeugin des US-amerikanischen Alltags der 1960er. Wie im Fall von Toni Morrison, der ersten afroamerikanischen Literaturnobelpreisträgerin, bieten die Texte von Diane Oliver eine Möglichkeit, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen. Ihr schmales Werk heute, knapp 60 Jahre nach ihrem Tod, endlich entdecken zu können, ist ein großes Glück.
Nora Karches über Diane Oliver, Nachbarn. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jacobeit und Volker Oldenburg. Mit einem Nachwort von Tayari Jones, Aufbauverlag, 304 Seiten, 24 Euro. Die Dichterin und Reporterin Larissa Reisner verkörpert für den Schriftsteller Steffen Kopetzky wie keine andere den Geist einer neuen Zeit. Er machte sie, die mit 15 erste literarische Arbeiten veröffentlichte und die Bolschewiki 1917 aktiv bei der Oktoberrevolution unterstützte, zur Hauptfigur seines Romans Damenopfer von 2023. Und nun gibt er Reisners Reportagen heraus. Eine Wiederentdeckung, meint Rezensent Ralf Gerstenberg.
Tatsächlich macht die Reise durch die Deutsche Republik, die Larissa Reisner 1924 unternommen hat, nicht einmal ein Viertel des Buches aus. die im ausführlichen Untertitel angekündigten Reportagen aus der Epoche der Weltrevolution stammen nicht alle aus dem Jahr 1924 und befassen sich auch mit anderen Ländern. Das erfährt man erst, wenn man das Buch aufschlägt. Doch das nur vorneweg, denn eine lohnende Wiederentdeckung ist diese Sammlung allemal. Zunächst führt der Herausgeber, der Schriftsteller Steffen Kopetzky, in das Leben der früh verstorbenen Autorin ein, die schon in ihren jungen Jahren so etwas wie eine lebende Legende war. Soll sie doch bereits 1917 an Bord des Panzerkreuzers Aurora gewesen sein, als von dort aus mit einem Schuss die Erstürmung des Zarenpalastes eingeläutet wurde.
Eine hochgewachsene, junge Frau von überirdischer Schönheit. Sie hatte leuchtend kastanienrotes Haar, war gekleidet in den Ledermantel der Revolutionärin und mit einem Gewehr bewaffnet. Mit dem habe diese Erscheinung das Zeichen zum Feuer auf den Palast gegeben und damit die Revolution eingeleitet.
Dieses Bild der weiblichen Revolutionären, ja göttlichen Lichtgestalt, schimmert auch in einem Text von Josef Roth durch, der quasi als Nachwort am Ende des Buches zu finden ist. Darin erscheint die 1895 in Lublin geborene Reisner als Frau von den Barrikaden. Doch Roth lobt vor allem ihren Schreibstil, ihren Humanismus und ihre Fähigkeit als Reporterin gewissermaßen die Farbe ihrer Umgebung anzunehmen. So gelang es Larissa Reisner in ihren Reportagen ebenso bildhaft wie genau von den Gepflogenheiten im Deutschen Reichstag, dem Ullstein-Imperium oder dem Hamburger Arbeiteraufstand von 1923 zu berichten, der nicht weniger als die kommunistische Weltrevolution einleiten sollte und nach zwei Tagen blutiger Kämpfe mit einem Rückzug der Aufständischen endete.
Mittwoch, den 24. sah sich die leitende Gruppe gezwungen, das Rückzugssignal zu geben. Nicht, weil die Arbeiter geschlagen wurden, sondern weil von einer allgemeinen deutschen Revolution keine Spur zu sehen war.
Bereits mit Anfang 20 hat Larissa Reisner im russischen Bürgerkrieg auf der Seite der Rotarmisten gekämpft. Ihr Vater, ein deutschstämmiger Rechtswissenschaftler, war mit Karl Liebknecht befreundet. Sie schrieb auch auf Deutsch, kannte Lenin, Gorki und Trotzki. Eine Zeit lang war sie Teil der diplomatischen Mission der jungen Sowjetunion in Afghanistan, wo sie angesichts der unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken der englischen Besatzer ein fast mythisches Vorgefühl der Revolution empfand, wie es in einem der beiden Afghanistan-Texte des Bandes heißt. In ihren Reportagen aus Deutschland schaut sie auf die Lage des deutschen Proletariats. Und die war im Jahre 1924 nach verlorenem Weltkrieg und Hyperinflation mehr als desolat. Wer seine Arbeit verlor, verlor seine Wohnung und landete in leerstehenden Kasernen am Rande der Stadt.
Das sind die Konzentrationslager der Armut. Öde Steinschuppen, die das Kaiserreich für das Militär gebaut hat und in die die Republik jetzt die unzuverlässigen Elemente einquartiert. Auf diesen vom preußischen Drill festgestampften Übungsplätzen wächst kein Gras mehr.
Nach einfühlsamen Elendsschilderungen aus dem Arbeitermilieu beendete Larissa Reisner ihre Deutschlandreise mit einem Besuch der Krupp-Werke in Essen. Auch hier gab es eine Krise. Larissa Reisner kommentiert sarkastisch:
Es geht beim besten Willen nicht anders. Die Pensionen der Bergleute müssen abgeschafft werden. Feiertage und Urlaube müssen abgeschafft werden. Soziale Gesetzgebung und die Verordnungen für die Sicherheit in Bergwerksbetrieben müssen abgeschafft werden. Alle Rechte des Proletariats, die es sich im 50-jährigen Kampfe erobert hat, verhindern das Aufblühen Deutschlands und müssen daher abgeschafft werden.
Die Parallelen zur Gegenwart sind in solchen Passagen tatsächlich verblüffend, wie Herausgeber Steffen Kopetzky bemerkt. Teure Energie, globaler Wettbewerb zu hohe Lohnkosten. Deutschland ein gefährdeter Industriestandort. Ein wirtschaftsliberaler Ohrwurm, der auch heute noch ertönt. Larissa Reisners engagierter Journalismus hält dagegen. 1926, 30 Jahre jung, verstarb Reisner an Typhus. Ihr früher Tod bewahrte sie vor den als Säuberung verbrämten Massenmorden Josef Stalins, denen beinahe alle ihre Weggefährten zum Opfer fielen. Ihre unerschütterliche Überzeugung, dass die Welt nur dann eine bessere wird, wenn die Mehrheit der Menschheit sich erhebt, um für ihre Interessen einzutreten, wirkt heute in Zeiten von Klimawandel und globalen Konflikten absolut anschlussfähig.
Ralf Gerstenberg über die Reportagen von Larissa Reisner. 1924 eine Reise durch die Deutsche Republik. Rowohlt Berlin, 272 Seiten, 24 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es um Zombie-Lachse und die Frage, ob Fische, Krebse und Insekten ein Bewusstsein haben. Am Mikrofon war Carsten Huck.